Herzlich willkommen
beim Podcast
Per Anhalter durch die Fantastik.
Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur,
Filme
und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen
und lausche auf.
Hallo liebe Freunde des Podcasts Per Anhalter durch die Fantastik. Hier spricht die Jo aus der Zukunft. Ich bin gerade beim Schneiden und mir ist aufgefallen, dass uns ein ganz großer Fehler passiert ist. Das hier ist nicht Folge 9, wie gleich angekündigt, sondern dies ist Folge 8. Nein, wir haben sie euch nicht vorenthalten wollen. Deswegen seht uns bitte nach, wir sind auch nur Menschen und machen Fehler. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit unserer 8. Folge.
Ja, weiter geht's in unserem kleinen Podcast, würde ich sagen.
Folge 9.
Folge 9.
Wow, noch einmal und dann sind wir zweistellig. Juhu. Eigentlich genau genommen, naja, Folge 0, wenn man es mitrechnet, haben wir ja die 10. Folge mit der Folge Nummer 9. Eigentlich die 12. Folge, oder?
Eigentlich die 12. Wir haben ja dieses tolle Interview mit Pat.
Ja.
Und wir haben unser Pottwichteln.
Stimmt.
Die Folge.
Dann ist es sogar Folge 13, ja, wenn man es genau nimmt, weil deine Sonderfolge vom Con auch noch dabei ist.
Von der Feencon.
Stimmt.
Ja.
Ja.
Ha, vergessen. Ja.
Bleiben wir bei Folge 9. Wir wollen ja, ne, das andere genau. Sind ja Sonderfolgen.
Genau.
Special Editions.
Das ist dann sowas wie 6.1 oder so. Je nachdem, wie man zählen möchte. Aber das hier ist Folge 9.
Genau. Allen voran möchte ich immer auf, also quasi fürs Brot und Spiele mich bei Manni Altenschmidt von Manifest Games bedanken. Er hat uns nämlich ein wunderschönes Paket mit tollen Dingen fürs Bodenspiele geschenkt.
Ein riesengroßes Dankeschön von unserer Seite. Wir haben uns sehr gefreut, vor allen Dingen, weil das einfach von dir ausging, Manni, und du uns angeschrieben hast und gesagt hast, ich will euch was Gutes tun. Danke dafür, total super.
Vielleicht schaut ihr einfach mal unter manifestgames.de.
Macht das mal.
Hat schöne Dinge da.
Genau, gerade jetzt mit FUK.
Ein Universal-Rollenspiel.
Genau, gerade neu auf dem Markt. Ja, wie sieht es denn aus? Haben wir neue Kommentare oder neue Hinweise?
Bisher nicht viel. Ein bisschen positives Feedback, alles schön. Mhm. Leute sind zufrieden, aber keine großen Anregungen für kommende Themenwünsche, glaube ich.
Wie ist denn das? Geht das bei euch unter? Habt ihr dasselbe Problem? Ich höre Podcasts immer mit der App. Und da kann ich ja kein Feedback so richtig geben und ich habe das auch nicht auf dem Schirm. Also ich bin ja auch so einer. Hören und still Danke sagen, aber ich kann das nicht bewerten. Aber ihr könnt uns auch gerne irgendwie über Facebook schreiben oder sonst wie was. Also wir sind ja auch alle irgendwie da erreichbar in den sozialen Medien.
Über Twitter oder über direkt Podigy, je nachdem, wo ihr uns hört. Über iTunes könnt ihr uns bewerten oder bei Spotify könnt ihr uns auch ein Herzchen da lassen.
Genau. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch Kommentare bei rotadorn.de hinterlassen. Da sind ja auch alle Folgen verlinkt. Wir freuen uns immer über Feedback.
Ja, aber so viel zur Hausmeisterei, die wir jetzt am Anfang so ein bisschen gemacht haben. Der nächste Hinweis wäre ein, ja, jemanden, dem man eine Münze zuwerfen kann. Die werfe ich jetzt mal Joanna zu.
Ich habe ein Thema mitgebracht.
Obwohl du keine weißen Haare hast und auch keine roten Augen oder gelben Augen.
Gelben Augen. Aber die sind ja nicht immer gelb.
Nein,
so.
Das stimmt.
Na, weiß schon jemand, worum wir reden, worüber?
Ich glaube, ich höre da ein Klingeling.
Also, weiße Haare, gelbe Augen.
Zwei Schwerter. Ein Rittersporn, wer böses denkt.
Genau.
Zwei Schwerter auf dem Rücken und Plötze unterm Arsch.
Ein Schwert.
Warum ein Schwert?
Ja.
Eins für Menschen, eins für... Eins an der Seite und eins...
Genau, eins hat er auf dem Rücken und eins hat er bei Plötze. Das Silberschwert ist viel zu schwer, das schleppt er nicht die ganze Zeit mit sich rum.
Und viel zu wertvoll und viel zu leicht kaputt zu machen.
Das auch. Und hinzu kommt, nur weil wir das aus den Spielen so kennen, die Welt von The Witcher, tada, ist gar nicht so monströs, wie wir es halt aus dem Spiel kennen. Also Monster, die man mit dem Silberschwert bekämpft, sind nicht an jeder Hausecke zu finden. Und deswegen ist das ein Schwert, was er seltener benutzt und deswegen hat er das nicht immer bei sich. Und deswegen ist es in der Serie auch tatsächlich richtig dargestellt, weil da gab es einen kleinen Shitstorm. Wie kann das denn sein? Da hat nur ein Schwert. Ja, in den Büchern hat er auch nur eins, also auf dem Rücken geschnallt.
Mhm.
Also ja, ich habe Witcher mitgebracht als Thema.
Das wird sogar als außergewöhnlich beschrieben, dass er das hat. Was ich schön finde, weil ne, Rückenschwert und so ist halt total doof eigentlich. Und es wird auch so gesagt, dass es total außergewöhnlich ist, dass er das so trägt.
Richtig.
Ein Alleinstellungsmerkmal.
Absolut.
Ja, wer zieht sich denn auch gerne was Scharfes hinterm Kopf weg? Also,
das ist so. Alleine bei langen Haaren.
Du bekommst es nicht raus. Da gibt es verschiedene Tests.
Ne? Ne? Also du kannst es genau. Ja gar nicht so ziehen, weil der Arm ist gar nicht so lang. Also
wer wissen will, wie das funktioniert, kann aber bei den YouTube-Kanälen von Scalagrim oder von Shadiversity reingucken. Shadiversity hat auch eine Rückenscheide gebaut, die funktioniert. Egal.
Way. reden wir über The Witcher.
Wir reden über The Witcher. Ich habe ganz neu, kam im Dezember, also am 20.12. kam ja die Serie auf Netflix. Mhm. Habe ich lange drauf hingefiebert, 8 Folgen und mit dem Cavill als Geralt. Und da dachte ich, oh, das wird gut. Ja, und dann kam so der Cast raus und dann kamen so die ersten Kommentare. Oh, wie könnt ihr denn dies machen? Oh, wie könnt ihr denn das machen? Das passt überhaupt nicht zum Spiel. Ja, soll es ja auch gar nicht, weil es hat mit dem Spiel relativ wenig zu tun. Es hat ganz viel mit den Büchern zu tun. Und die Bücher und das Spiel gehen so ein bisschen auseinander.
Das sind halt beides Adaptionen der Bücher.
Beides sind Adaptionen der Bücher, aber die Spiele erzählen die Geschichte danach. Also später, nach den Büchern. Mhm. Und die Serie erzählt im Endeffekt die Kurzgeschichten. Also es sind 8 Bücher erschienen und die ersten beiden sind Kurzgeschichtenbände. Und die Serie erzählt 8 Folgen. Jede Folge ist so eine Kurzgeschichte. Und die umreißen quasi den ersten Kurzgeschichtenband und den Anfang des zweiten.
The Witcher, wie heißt das im Original?
Virginin.
Ja, das ist der erste Teil, der aber in Deutschland, glaube ich, auch nicht als erstes erschienen ist.
Nee, der erste Teil, also Virginin heißt der Hexer, so. Und der erste Teil heißt Ostatni Życzenie, der letzte Wunsch. Mhm. Also das ist der erste Kurzgeschichtenband.
Ja, genau. Und das ist aber, glaube ich, nicht als erstes erschienen, sondern der zweite Band ist, glaube ich, irgendwie als erstes erschienen oder sowas.
Das war das Schwert der Vorsehung.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, vorher erschienen oder so.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ja,
ich habe also im Polnischen sind als 8 Bücher erschienen. Du kannst halt quasi Band 1 bis 8 kaufen, beziehungsweise 1 bis 7 und einen eigenständigen. Ja. Und die ersten beiden sind aber halt eben, also es fängt an mit Der letzte Wunsch, dann Das Schwert der Vorsehung, dann die, Das Erbe der Elfen und dann die ganzen anderen Bücher, die da kommen.
Ich bin gerade im zweiten Band.
Im zweiten Band oder in der zweiten Kurzgeschichte?
Im Sword of Destiny.
Also Schwert der Vorsehung,
genau.
Genau. Ja, und die Serie ist halt so ein Zusammenschnitt aus den ersten beiden Büchern. Also erzählt so die Kurzgeschichten und ja, zeigt so ein bisschen die Vorgeschichte, wie Yennefer zur Zauberin geworden ist. Yennefer ist so die große Geliebte von Geralt. Und Ciri kommt auch vor. Mhm. Und Ciri kommt aber in den Büchern genauso vor. Die ist allerdings in der Serie, glaube ich, ein bisschen älter als in den Büchern. Aber der Unterschied ist minimal.
Also da ich die Bücher nicht gelesen habe, kann ich das nicht beantworten.
Aber das hat man bei Game of Thrones ja auch gemacht, dass man die Darsteller so ein bisschen älter gemacht hat.
So ein bisschen älter, genau. Und in der Serie, also im Spiel, kommt der Ciri auch, hat man ja so Rückblenden, dann sieht man sie ja auch als kleines Mädchen.
Okay.
Ne, so bevor, also wie sie zu Geralt kam, beziehungsweise wie sie von Geralt ausgebildet wurde. Die Yennefer, diese ganze Geschichte um Yennefer herum ist, so wie sie in der Serie vorkommt, kommt sie in den Büchern überhaupt nicht vor. Also man bekommt in den Büchern, glaube ich, so gar nicht mit, wie sie zur Zauberin wurde.
Okay. Also es werden Sachen angedeutet, ne? Also es wird so angedeutet, dass sie wohl nicht besonders attraktiv gewesen sein muss, bevor sie dies, ne? Sie hat diesen Blick sozusagen.
Genau.
Ne? Den Blick einer Buckligen, wie das, glaube ich, in den Büchern genannt wird. Und
daher kommt das in der Serie auch so ein bisschen rüber. Also am Anfang ist sie halt wirklich ein armes, kleines Mädchen, die als quasi Überbleibsel und ja, als Bucklige in einer Familie lebt, von der sie halt verstoßen wird und sie entdeckt relativ schnell, dass sie Zauberkräfte hat, weil sie kann sich an andere Stellen teleportieren. Und das kriegen dann so mächtige andere Zauberer mit und dann wird sie halt unter deren Fittiche genommen und wird zur Zauberin ausgebildet. Und ja, aber in den Büchern so detailliert kommt das überhaupt nicht vor. Mhm. Also die Geschichte ist ein bisschen auseinandergewürfelt. Was mich an der Serie ein bisschen durcheinander gebracht hat, war die Erzählweise. lese ich die Kurzgeschichten, dann erzählst du diese Kurzgeschichte, die fängt ja irgendwo an und hört irgendwo auf, mhm, und die ist aber in sich geschlossen. Also da gibt es jetzt Erzählungen, wie es mal war. Rittersporn erzählt ja gerne, damals hast, ja, du ja das und das getan. In der Serie hat man wirklich Zeitsprünge und dann wird mal etwas aus der Vergangenheit erzählt, mal etwas aus der Zukunft. Und über alle 8 Folgen zieht sich so ein roter Faden. Das ist halt Ciri, diese Geschichte um Ciri. Aber Yennefer ist halt mal vor 40 Jahren, mal 20 Jahre in der Zukunft, mal sonst irgendwo. Und ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, zu wissen, wo wir uns gerade zeitlich befinden. Also diese Sprünge haben mich so ein bisschen durcheinander gebracht.
Das kann ich bestätigen. Also es war für mich, das hat mich so hart rausgezogen manchmal. Das war echt schwierig. Also ja, sehr schwierig. Sehr schwierig, denen zu folgen. Und ich habe die zusammen mit Steffi gesehen. Und die stand da manchmal auch so, warum sind die jetzt da? Bin ich jetzt irgendwie zwischendurch kurz eingeschlafen oder so?
Das ging mir in der Serie genauso. Ich habe ja auch die Spiele nie gespielt. Also ich habe die zwar schon auch mal angespielt und angefangen, die haben mich aber von der Art und Weise, wie gespielt wird, nicht gereizt. Also ich mag sowohl diese Schulterblicksicht, mochte ich noch nie in Spielen. Ist einfach nicht meine Art von Spielen in der Form so. Ich finde die grafisch total schön und die Storys mögen auch total super sein, aber sobald diese Art von Steuerung mir zu konsolig wird, kann ich das irgendwie nicht spielen. Weiß ich nicht, konnte ich nur. Ich kann auch bei Elder Scrolls nicht in der Schultersicht, ich muss dann immer aus der Ego-Perspektive spielen.
Also Third Person ist nicht dein Ding.
Third Person ist überhaupt nicht, okay, mehr. Egal, jedenfalls hat mich das total verwirrt. Und erst jetzt, nachdem ich die Bücher quasi dann gelesen habe, als Resultat daraus, habe ich viel mehr verstanden, was auch in der Serie vor sich geht.
Nichtsdestotrotz ist die Erzählweise der Serie durch die Sprünge sehr anstrengend.
Ja, genau. Man muss sich darauf einlassen. Also ich glaube, wenn man die Bücher kennt, ist es leichter zu verstehen.
Definitiv. Vor allem, weil man dann ja auf Figuren trifft, wo man sagt, ah, die kenne ich. Das ist die und die, genau, Geschichte. Auch wenn man die Spiele kennt. Also ich kenne ja jetzt nun alle 3 Teile, also alle 3 Formen. Und mich ärgert so ein bisschen, dass sie sich teilweise widersprechen. Also in den Büchern wird zum Beispiel Triss beschrieben als eine Person mit kastanienbraunen Haaren. In der Serie hat sie knallrote Haare, was ich total toll finde, weil ich rote Haare mag. Und in der Serie ist sie jetzt wieder kastanienbraun, aber auch so unscheinbar. Was wiederum aber zu den Büchern passt. Also im Spiel hat sie ja einen viel höheren Stellenwert. Aber wenn ich mir zum Beispiel Fringilla angucke, die wird in den Büchern beschrieben als blasse Frau mit kurzen schwarzen Haaren, die unter anderem eine Cousine ist von einer Herzogin, die wiederum weiß ist, dann verstehe ich nicht, warum in der Serie eine dunkelhäutige Schauspielerin gewählt wurde. Also das passt. Sie hat auch schwarze, kurze Haare, aber sie kann schlecht eine nächste Verwandte von einer Person sein, die hellhäutig ist. Nee. Also da wurde so ein bisschen...
Ja, ich glaube, das ist einfach dem modernen Drehen von Serien geschuldet. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, dass man, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Hautfarbe so ein bisschen ausklammert bei diesen ganzen Auswahlen. Ja, also dass man eben auch mal sagt, ja, warum nicht auch mit einem dunkelhäutigen Schauspieler besetzen. Ich meine, man muss ja überlegen, wir haben ja jetzt ja nicht nur die weiße Gesellschaft, die diese Serien guckt, sondern das gucken ja alle diese Serie. Und ich finde, es sollte auch jeder die Möglichkeit haben, sich irgendwo repräsentiert zu sehen.
Das sehe ich genauso, aber es sticht trotzdem heraus aus dem, was man so kennt.
Es geht hier eher um die Logik.
Genau.
Ja,
also es geht hier rein um die Logik. Hätten Sie die Herzogin dann auch dunkelhäutig gemacht, dann hätte es wieder gepasst. Ne?
So. Mir ist das ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Also überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen und von daher...
Ist auch gar nicht so wichtig, glaube ich, ne, in dem Moment.
Nee, ist mir voll nicht wichtig. Also
viel schlimmer finde ich, was mit Moisek passiert in der Serie.
Habe ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht.
So, ich will nicht spoilern zu viel, aber das, was in der Serie passiert, passt weder zu den Büchern noch zum Spiel.
Ja gut, aber es ist halt so, dass die Serie ja auch ein alleinstehendes Ding ist irgendwo. Ne? Man,
weiß ich nicht, ist das so?
Man kann sagen, nee. manchmal werden Sachen ja angepasst, ne, für die Serie, weil man auch vielleicht einen anderen Twist will oder weil man vielleicht auch die Leser der Bücher überraschen will, ich weiß es nicht. Es gibt ja immer so 2 Seiten. So die einen, die sagen, es muss buchstabengetreu wie im Buch quasi verfilmt werden, und die anderen, die sagen, oh, ich finde es cool, dass sie das mal anders gemacht haben.
Mhm. Wir werden sehen. Also ich habe das Gefühl, dass die damit so ein paar Sachen rausnehmen. Das war ja bei, zum Beispiel bei Game of Thrones war das ja auch so.
Dann haben sie auch Figuren zusammengeführt.
Ja, nicht nur, dass die Figuren zusammengeführt haben, eine Figur stirbt. Und die stirbt im Buch auch. Und im Buch kommt sie wieder. Und in der Serie kommt sie nicht wieder. Ja. Und da haben viele gefiebert und darauf gewartet, dass sie wiederkommt. Und das ist halt nicht passiert. Was in dem Fall nicht so schlimm ist. Hier weiß ich nicht, wie sich das auswirken könnte.
Ja, ist bei Verfilmungen immer so eine Sache. Ich fieber auch gerade so ein bisschen mit, weil jetzt gerade ja die Dreharbeiten zu Wheel of Time angefangen haben.
Ach doch, tatsächlich.
Ja, wir haben jetzt angefangen, der Cast steht soweit. Da gab es auch schon einige Kontroversen, was den Cast angeht. Oh, die kommen alle von den Two Rivers, wie kann jetzt einer von den Dunkelhäutig sein? Ach, das, ne, also wenn man ein bisschen die Wheel of Time Hintergrundgeschichten kennt, weiß man es aber, naja.
Ist egal.
Ist egal, genau.
Also letztendlich ist das, ne, stimme ich euch zu, ist das völlig egal. Aber wie gesagt, die Logik hat mich da so ein bisschen...
Ja.
Also es kommt halt ganz drauf an, was daraus noch wird. Ne? So jetzt im Moment habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Mhm. Mal gucken, wie die zweite Staffel wird, wie sich das dann entwickelt. Und ob die auch bei den Kurzgeschichten bleiben oder ob dann halt wirklich die Romane noch dazukommen. Aber ja, wir werden sehen.
Bevor die Serie kam, habe ich mich mit dem Witcher gar nicht so sehr beschäftigt. Ich habe vor allen Dingen immer gedacht, naja gut, es gibt ja diese Spiele. Von den Büchern habe ich dann später erst so richtig erfahren, dass das irgendwie darauf basiert. Habe aber nie den Zugang dazu gehabt. Über die Serie habe ich gedacht, ach komm, jetzt lies es mal. Und muss sagen, jetzt so langsam verstehe ich, wo der Hype herkommt. Also ich finde, dass diese Figur Geralt von Riva eine unglaublich lustige und witzige Figur ist. Es ist einfach dieser sarkastische Seitenkommentar, der die ganze Zeit mitläuft. Im Grunde genommen ist ja die Audio-Kommentarspur zu irgendwelchen Märchen. Das ist mir nämlich aufgefallen. Alle möglichen klassischen Märchen sind irgendwie verwurstet worden.
Ja.
Und auf eine Art und Weise irgendwie durch den Dreck gezogen. Und das mit so einem sarkastischen Kommentar von Geralt, das ist großartig.
Absolut. Vor allem, wenn Rittersporn noch dazu kommt. Das ist... Ja. Auch immer ganz witzig.
Wenn sie sich dann darüber lustig machen, dass er ja irgendwie angeheuert werden sollte von einem Typen, der sich zu sehr an Mädchen auf einer Party rangemacht hat und die sich dann verpieselt hat und jetzt hat er nur noch einen Schuh und sucht nach ihr. Das ist...
Ja.
Ja, da kommen viele, viele Märchen drin vor, das stimmt.
Genau.
Ja, kleine Anekdote zu den Büchern. Ich habe von der Erstauflage alle Bücher zu Hause, nur eins hat mir gefehlt. Die Dame vom See hat mir gefehlt, also ausgerechnet der letzte Band von dieser Pentalogie.
Mhm.
Und jetzt mit der Serie kam mir eine neue Auflage. Und die hat die komplette alte Auflage aus dem Programm genommen. Jetzt ist alles schön in einem super Design erschienen mit einem Aufkleber, das Netflix-Original.
Mhm, ich hab's gesehen. Das
ist immer geil.
Ja, das ist das Netflix-Original. Nein, das Netflix ist das Original, also das Original ist zur Serie.
Ne? Herr der Ringe, nach dem erfolgreichen Film jetzt auch ein Buch.
Richtig, so ungefähr.
Ernsthaft?
Nein.
Ich traue Marketing fast alles zu. Also
sie kleben auf jeden Fall Aufkleber drauf auf manche Neuausgaben.
Ja, das kann
ich. Ja, definitiv. Sagen. Aber in dem Fall musste ich lachen. Und ich habe versucht, die Dame vom See noch zu kriegen. So ziemlich genau einen Monat, nachdem es aus dem Programm genommen wurde. Und du kriegst das Buch nirgendwo mehr. Und dann habe ich geguckt und bei eBay kannst du die gerade so für 60, 70 Euro gebraucht ersteigern. Und neu ist das letzte, was ich gesehen habe, für 193 Euro weggegangen. Für ein Taschenbuch.
Noch ein Grund mehr für E-Books.
So,
das stimmt, ja.
Und ich habe tatsächlich zwischendurch überlegt, ach komm, ich verkaufe einfach meine alten Ausgaben. Für ein Buch kriege ich so viel, dass ich mir davon die komplette neue Auflage kaufen kann. Aber auf der anderen Seite, nee, ist ja eigentlich ganz schön, dass ich das in der Erstauflage habe alles. Ne?
Ich wollte gerade sagen, man ist dann ja doch ein bisschen bibliophil.
So ein bisschen. Und ich habe tatsächlich aber jemanden gefunden, der bereit ist, mir seins zu verkaufen. Und ich werde am Freitag nach Hannover fahren.
Cool.
Und es entgegennehmen.
Hast du denn die alte Verfilmung mal gesehen?
Nein.
Nicht?
Ich kenne die alte Verfilmung nicht, okay. Nein.
Ach.
Ich habe sie gesehen. Es ist jetzt schon länger her.
Mhm.
Ich wusste, dass es eine, polnische Fernsehproduktion war.
Mhm.
Die wurde natürlich vorher total zerrissen, weil total schlecht und qualitativ und bla bla bla. Ne? Wenn man aber vorher sich darauf einlässt, dass das eine polnische TV-Produktion ist, also wirklich nur fürs Fernsehen. Ja.
Wir überlegen mal, wie deutsche TV-Produktionen aussehen dazu, ne?
Also richtig. Und nagelt mich nicht drauf fest, aber die war irgendwo Anfang 2000 rausgekommen oder Mitte 2000 irgendwie so.
Ich glaube, sogar noch älter.
Mag sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie mir angeguckt. Die Story war durchaus okay. Wie gesagt, qualitativ nicht mit irgendwas von Netflix oder Co. von heute zu vergleichen. Bei weitem nicht, ja. Aber mit Liebe zum Detail, das, was ging, haben sie gemacht. Also, war echt okay. Ich würde mir jetzt nicht nochmal angucken, ich würde ihn euch jetzt auch nicht unbedingt empfehlen.
Ne? Also ich habe einmal reingeguckt, habe ihn nicht ganz geguckt, aber von der Qualität her würde ich es vergleichen mit einem gut gemachten Fanfilm.
Ja, ich würde halt so sagen, 90er Jahre TV-Film RTL oder so.
Ja.
Aber, das klingt solide.
Ja, ne? aber die Story ist besser.
Hey, ja.
Ich bin gespannt. Also ich steht bei mir auf dem Plan noch, aber bisher hatte ich tatsächlich nicht die Gelegenheit. Also ich habe die Bücher alle auf Polnisch zu Hause, ich habe bis auf eins alle auf Deutsch zu Hause noch. Und also ich habe alle Spiele da natürlich.
Ja, das Boardgame fehlt dir noch.
Ja, aber ich habe dafür auch das Rollenspiel.
Ja, stimmt.
So, das Rollenspiel ist ja bei Truhand erschienen, auf Deutsch zumindest. Kam letztes Jahr zur...
RPC. Nicht RPC,
genau. CCXP, ja, genau, ja. Zur CCXP. Also RPC auf CCXP kam es raus. Und habe ich mir natürlich sofort geschnappt und zu Mario gegangen, habe gesagt, hier, her damit. Und habe da jetzt auch reingelesen. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit zu spielen, aber...
Dem können wir abhelfen.
Genau.
Das du hättest hier zwei sehr willentliche Spieler sitzen.
Ja, ich würde mich quasi opfern.
Echt?
Ja.
Oh, schon. Wirklich? Wenn ja. Ich leite? Oh.
Ja, völlig selbstlos.
Völlig selbstlos. Also es ist, vom Design her ist das alles ganz stark angelehnt an die Spiele, also vor allem an Witcher 3. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass CD Projekt Red da auch ihre Finger im Spiel haben. Entsprechend das komplette Layout, alle Grafik, alle Illustrationen sind aus dem Spiel. Du hast 9 Klassen und 4 Rassen, wie es auch so bekannt ist. Und von den 9 Klassen sind 3 magisch. Und zwar hast du natürlich den Hexer, du hast eine Zauberin und die dritte magische Klasse ist, glaube ich, der Kleriker.
Priester, ja.
So Priester.
Mhm. Ja.
Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Der Hexer zählt tatsächlich als eigene Rasse.
Ja, sind ja Mutanten.
Ja.
So, in dem Sinne, genau. Und ansonsten hast du Zwerge, Elfen und Menschen. Ja, so,
wie keine gesagt. Halblinge?
Nee. Nicht spielbar. Nicht. Zumindest nicht spielbar.
So.
Ich glaube, mit der ersten Erweiterung, Lords und Ladies, kommt nämlich auch der Halbling dazu.
Ah, sehr schön. Aber die sind, glaube ich, da auch nicht so häufig, ne?
Und das ist mittlerweile auch erschienen, also auf Englisch zumindest. Lords and Ladies ist das erste und das nächste, was kommen wird, ist noch das Monsterhandbuch. Also nach dem Grundregelwerk.
Ja, Witcher ohne Monsterhandbuch, hallo?
Ja, das geht gar nicht, ne? Kleine Besonderheit, statt Mana zum Zaubern oder eine andere Essenz, die du brauchst für Magie, benutzt du hier Ausdauer.
Ah ja.
Ja, das spiegelt dem wieder, was das Spiel zumindest wieder...
Klingt wie Shadowrun.
Zum Beispiel. Finde ich aber auch gut.
Ja, finde ich auch gut.
Ja.
Ansonsten ist das Ganze ein W10-System mit explodierenden Würfeln. Also du würfelst eine 10, darfst du nochmal.
W10-Pool-System oder?
Nee, nicht Pool. Also du hast einen oder zwei, je nachdem. Und der explodiert halt. Witzigerweise explodiert er auch nach unten. Das heißt, wenn du patzt mit einer 1, darfst du nochmal würfeln. Wenn du dann mit einer 10 würfelst, darfst du nochmal würfeln. Und so summiert sich der Schaden nach oben.
Ach, kann ich schief gehen.
Oh je.
Es ist eine gefährliche Welt.
Das nach unten explodieren klingt so ein bisschen wieder nach Space Gothic. Da passiert dir das auch.
Ja?
Das ist aber ein
Prozess. Ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Naja, höchstens 2-3 Mal.
Genau, ich wollte gerade sagen, da ist es ja dann, wenn du ein Pasch würfelst, auf den Prozentwürfeln, dass du...
Ja,
und was ist noch zum Grundregelwerk zu sagen? Also ich habe die Erstauflage gekriegt und da gab es hinterher so ein... bisschen Gemecker. Ich habe auch von vielen Leuten schon Bilder gesehen, die gesagt haben, oh, das Layout ist total kaputt und ich habe hier die ganze Zeit Druckfehler. Also in meinem Buch sind keine Druckfehler, das ist dann wahrscheinlich ein Lagerschaden gewesen. Aber man sieht doch hin und wieder mal so kleine Übersetzungsmacken. Und das hat Truhand auch eingesehen und der hat relativ schnell eine zweite Auflage auf den Markt gebracht und hat da wohl die gröbsten Fehler behoben. Aber es ist ein schönes Grundregelwerk und schönes Ding. Also wirklich hübsch.
Lohnt sich, sagst du, ja?
Also ich finde ja. Also für einen Witcher-Fan unabdingbar. Ein Must-Have.
Ich bin gespannt. Wir werden darüber reden, wenn wir es mal gespielt haben.
Das bin ich auch neugierig drauf.
Vielleicht wäre das ja auch mal was, um es quasi auf der Bühne zu spielen.
Das wäre natürlich genial.
Zum Beispiel. Ja, so ein bisschen Panel-Play sozusagen oder Let's Play-mäßig.
Ich glaube, es gibt gar kein Let's Play The Witcher auf Deutsch, ne?
Und ich hätte sofort jemanden, der als Yennefer im Cosplay mitspielen würde.
Yennefer vorher oder Yennefer hinterher?
Yennefer hinterher. Okay. Also sie macht sehr viel. Also nicht nur, sie hat auch, glaube ich, sie hat bestimmt 3 oder 4 Kostüme aus dem Witcher-Universum.
Sie kann in allen
eine Fringilla hat sie auch.
Sie kann in allen 4 gerne auftreten. Mal durchs Bild laufen oder so.
Einmal durchs Völlig Bild in Ordnung. Laufen. Ja. Sie wird gerne mitspielen.
Das heißt, unsere Panel-Play-Reihe startet mit dem Witcher oder startet mit Conan und geht dann mit dem anderen weiter, oder wie?
Ja, klingt wenn gut. ihr wollt.
Gerne.
Können wir machen. Jetzt haben wir was ausgeplaudert. Ne?
Ups.
Jetzt müssen wir es machen.
Jetzt müssen wir es machen, ja.
Es sei denn, ihr wollt es nicht. Müsst ihr einfach nur sagen. Wenn ihr sagt, oh nee, macht sowas nicht.
Wenn ihr nichts schreibt, dann sehen wir es als ja.
Das ist auch blöd. Dann schreibt wieder keiner was.
Ja.
Aber wir freuen uns doch über Kommentare.
Ja.
Ja.
Genau. Widerspruch durch nichts sagen. Nein.
Ja.
Ja, genau. Das Buch selber, sagst du, ist auch hübsch anzusehen? Oder dieses Artwork?
Also es ist, das Artwork ist, wie gesagt, sehr an die Spiele angelehnt und die Illustrationen sind toll. Aber ich finde auch, das Design von Witcher 3 ist halt auch super.
Also wenn allein die Anfangsszene, hallo?
Nicht nur die Anfangsszene, wenn du dir auch dieses Gwent-Kartenspiel anguckst, was da für Illustrationen auf diesen Karten drauf sind. Also das ist schon...
Liebe zum Detail.
Definitiv.
Ja, also die Karten und alles war toll, aber diese Minigames, also sowohl das Gwent als auch... Was war denn das im ersten Teil? Da war auch irgendwie so ein Würfelspiel, ne?
Was? Ich glaube.
Ich habe damit nichts anfangen können. Also das ist... Ich habe das völlig ignoriert.
Aber sowas in Spielen als optionale Möglichkeit zu haben, finde ich schon mal sehr geil.
Ja.
Ich meine, das hat ja auch viele Leute bei Red Dead Redemption zum Beispiel total. Also ich kenne Leute, die haben Stunden Poker gespielt.
Stunden?
Stunden, Tage, Wochen.
Ja, also nachdem du schon Stunden geritten bist, konntest du noch die restliche Zeit, die übrig geblieben ist, irgendwie in Poker reinstecken.
Ja, genau. Ich bin nicht sehr storyorientiert. Also das bringt mir ja vor allem wenig bis gar nichts.
Also. Doch, es bringt dir schon was, weil du zum Beispiel so Szenen hast, also du hast unter anderem eine Quest, da musst du den Baron in Gwent besiegen. Und um das zu schaffen, musst du vorher oft gespielt haben, um die richtigen Karten zu haben. Und wenn du das schaffst, also alleine wenn man so Achievement-Jäger ist, dann wird die Storyline ein bisschen anders.
Mhm.
Weil dann kommen nämlich andere Abenteuer hinterher. Dann kriegst du neue Aufträge von dem und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn du das nicht geschafft hast, dann bricht halt die Questreihe an der Stelle ab und hast du nicht geschafft und Pech. So ungefähr.
Mhm. Ja, kann alles gut sein, aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Ne? Also ich weiß, bei Gwent gibt es so zwei Quests, also ich weiß von 2, vielleicht gibt es auch mehrere, aber mir war das so aufwendig und irgendwie, ich hatte nicht die Muße, mich in dieses System da reinzufuchsen. Irgendwo, nee, war nicht mein Ding. Da habe ich lieber irgendwelche Dinge totgehauen.
Da unterscheiden sich die Geister, ne?
Aber das ist auch der Vorteil, du musst es ja nicht machen.
Nee, ne? Eben, deshalb, das tut mir überhaupt nicht weh, wenn ich das
Minigames
nicht
tue. Minigames dazwischen und wenn nicht, dann nicht. Ne? So. Also ich hatte Spaß daran. Aber ich habe Gwent selber so, als es rauskam, habe ich auch einen Beta-Key gekriegt. Und das war mir dann, also habe ich zwischendurch mal so ein bisschen gespielt. Aber das alleine hat es mir nicht gebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Storyline ist. Du kannst ja so Singleplayer, gibt es richtig Story-Mode für
du
Gwent?
Du bist jetzt bei dem... PC-Spiel dazu.
Gwent.
Ja.
Ah, das weißt du gar nicht. Also neben Witcher haben sie jetzt auch wirklich Gwent rausgebracht.
Aha.
So als eigenständiges Spiel. Ne? So, du spielst quasi per Karten mit anderen.
Mhm.
Und dazu haben sie aber auch so einen Singleplayer-Mode rausgebracht, wo du wirklich so eine Story nachspielst. Mhm. In Gwent.
Nee.
Das gibt's auch. Ja, nee, genau.
Das Fandom treibt seine Stilblüten.
Klingt für mich nicht ansprechend. Aber wenn es andere Leute glücklich macht, dann ist das total okay. Warum denn nicht?
Matze, was macht dich denn glücklich?
Mich macht gerade eine neu entdeckte Buchreihe glücklich. Von dem netten Joe Abercrombie. Die Trilogie, um die es jetzt erstmal geht, ist im Englischen The First Law. Im Deutschen ist es die Klingensaga, beginnend mit den Kriegsklingen. Spielt in einem fiktiven Fentel-Adeltar. Die Welt ist tatsächlich gar nicht benannt, wie mir im Nachhinein erst aufgefallen ist. Ist anfangs europäisch geprägt. Es gibt Barbaren, es gibt, ich sag jetzt mal, Magier. Die Magie ist nicht feuerballwerfend. Ja?
Mhm.
Es fängt sehr unscheinbar an. Die Charaktere sind sehr liebevoll und gut ausgearbeitet, weil man wirklich bei jedem Charakter merkt, dass das einfach viel Liebe ist. Also es ist wirklich ein Charakter mit Charakter. Sie sprechen anders, sie denken anders. Es gibt zum Beispiel einen Inquisitor da drin, der ist früher ein schillernder Held gewesen und wurde durch eine Kriegsgefangenschaft beim alten Feind quasi zum Krüppel gemacht. Und am Anfang dachte ich mir, der muss irgendwas um die 100 Jahre alt sein oder sowas, weil der hat solche Gebrechen. Und dann kriegst du das so ein bisschen mit und irgendwann wird erwähnt, dass er irgendwie so Mitte 30 ist. Und das ist der Krüppel. Und der kriegt auch die ganze Zeit dann irgendwie von den Höheren quasi dann immer so, ah, du bist ein Krüppel. Ja? Mhm. Aber nach außen hin ist er natürlich der Inquisitor. Ja, also seine Gedankengänge sind dann halt immer so, wenn irgendwelche Leute gefoltert oder Geständnisse, sage ich jetzt mal so, hervorgebracht auf die Unart der Inquisition. Ja? Und dann denkt er sich, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Verdammte Scheiße, ich könnte jetzt eigentlich, also er ist von Adel, ich könnte jetzt auch eigentlich zu Hause sitzen bei meiner Mutter, so ungefähr. Ja? So, okay. Eine Frau will mich eh nicht, aber warum mache ich das einfach? Und dann geht es immer weiter. Also die Frage wird, bis jetzt wurde sie noch nicht geklärt. Ne?
Wie viele Bücher hast du denn schon aus der Reihe gelesen?
Ich bin jetzt im dritten Band, also quasi im eigentlichen Ende der Trilogie.
Ah, okay.
Ja, es ist also damit abgeschlossen. Es gibt, wie gesagt, weiterführende Bücher. Es gibt quasi mittlerweile drei Trilogien, die in dem Universum spielen. Zu den zweiten kann ich nichts sagen. Ich habe sie jetzt über diverse Portale quasi gebraucht gekauft. Mhm. Wie gesagt, werde ich dann auch nochmal lesen. Sehr unüblich für mich, dass ich dann doch jetzt alles auf einen Schlag kaufe. Aber ist echt gut. Also Abercrombie schreibt gut. Also ich finde, er schreibt unheimlich gut. Die Übersetzung dementsprechend ist gut. Ne? Wie gesagt, das Original kann ich nicht beurteilen, weil ich es halt in der Übersetzung gelesen habe. Mhm. Aber die Geschichte an sich, die Entwicklung der Charaktere, es wird immer verglichen mit einem alternativen Game of Thrones. Und das kann und will ich so in der Form nicht unterschreiben, weil Game of Thrones zum Beispiel die Masse an Charakteren und die Häuser und alles, das ja doch ein großes Stückchen davon sind. Das hast du in der Form nicht. Du hast auch hier bei den Kriegsklingen viel Intrige mit drin, aber bei weitem nicht so wie bei Game of Thrones. Also es geht hier wirklich mehr darum, in die Tiefe, in die Charaktere, die dann auch durch die Lande ziehen. Und du hast auch viel Struktur untereinander, unter den Charakteren, die sich nachher entwickeln. Also du hast auch nachher Charaktere, die zusammenreisen, obwohl sie gar nicht miteinander reisen möchten, aber sie müssen es. Und manche Truppen werden durch dumme Zufälle oder dumme Ereignisse getrennt. Und man fiebert irgendwie mit, weil man sich immer denkt, ja, treffen die sich noch oder nicht? Und
ist das denn eine Geschichte mit so einem großen, übergreifenden roten Faden oder sind das mehrere, die so ineinander greifen?
Spoilerfrei gesagt, natürlich läuft das alles irgendwo in sich dann nachher zusammen. Aber die Wege, wie es zusammenläuft, nachher zum Grande Finale, wo ich jetzt quasi gerade am Ende des dritten Bandes bin, das hätte man nicht gedacht. Wie sie denn da hinkommen, was dann dazwischen drin alles passiert, wie sich diese Charaktere entwickeln, das ist unglaublich. Ich hab versucht zu recherchieren, irgendwie was der Joe Abercrombie so in seiner quasi Freizeit macht, weil das ist für mich so eine Rollenspielgeschichte. Weißt du, also das könnte eine gespielte Rollenspielkampagne sein. Ja?
Ähnlich wie bei Raymond Feist quasi, mit der Mechimia-Saga.
Mag sein, steht noch auf der Liste, habe ich noch nicht gelesen. Ja? Also das könnte ohne weitere sein.
Ja? Ja, aber auch ein britischer Autor sehe ich gerade.
Ja.
Ja, spannend. Ist bei Heine erschienen.
Mhm.
Genau, ja. Ein ganz schöner Schinken. Ne?
Ja, naja, 800 Seiten, 4 Tage.
Ups, ja.
War halt mal so.
Ne? Kleines Häppchen.
Kenn ich. Ja. Mal also kurz zwischendurch.
Ne? Ich habe Anfang Januar mit dem ersten angefangen. Bin jetzt, wie gesagt, am 11. Februar, nehmen wir auf. Bin jetzt am Ende des dritten. Und die haben alle so 700, 800 Seiten. Wie gesagt, es liest sich echt gut. Und er schreibt es so, dass ich ein schönes Kopfkino beim Lesen habe und trotzdem weiterlesen kann, ohne dass ich irgendwie abschweife oder so. Mhm.
Du hast gerade keine Verwendung dafür, ne?
Was?
Ah, ich mag das.
Und es wandern wieder zwischen
Bücher über den Tisch. Ich habe gerade tatsächlich...
ja, lies es.
Eins beendet und freue mich auf nächste Leselektüre. Schön.
Ja, mein Stapel der Schande ist noch ziemlich groß.
Ja,
aber bei dir kommt ja auch immer was dazu. Und
Nein,
bei niemandem.
Nein. Also eigentlich wird er nicht kleiner, er verändert nur seine Struktur.
Buchhaufen der Schande, aber du arbeitest da ja auch mal was ab.
Klar. Meistens Romane, manchmal auch Rollenspiele.
Die liegen da auch mit drauf.
Was ist da so mit Rollenspielen gerade? Was hast du abgearbeitet?
Mein absolutes Highlight des Jahres bis jetzt, ne? Also man soll ja immer sagen, das war der schlimmste Tag meines Lebens bis jetzt. Ja. Nein, auch ich würde sagen, der letzten Jahre tatsächlich ist Tales from the Loop.
Okay.
Ich muss sagen, dass mich kaum ein Rollenspiel in letzter Zeit so sehr abgeholt hat wie das. Tales from the Loop hat mich auf einem Level erwischt, das ich schon lange nicht mehr hatte. Und das ist tatsächlich tiefgehendes Rollenspiel mit total simpler Mechanik. Also dass die Mechanik erstmal total in den Hintergrund rückt und du eine totale Immersion in das Thema und in diese Spielwelt hast. Für alle, die es noch nicht kennen, Tales from the Loop ist ein Rollenspiel von Free League aus Schweden, Fria Ligan, das in den 80er Jahren spielt. Man spielt Kinder zwischen 10 und 15 Jahren in den 80ern, die es so nie gegeben hat. Also mit einer leicht veränderten Historie. Es gab Erfindung von sogenannten Magnetrinschiffen, also Schiffen, die auf dem Erdmagnetfeld reiten, deswegen nur auf der Nord- und der Südhalbkugel irgendwie ab einem bestimmten Breitengrad funktionieren, die auch nicht in großen zivilisierten Gebieten fliegen können, weil die halt sehr schwer zu manövrieren sind, und riesige Teilchenbeschleuniger. Und einer dieser Teilchenbeschleuniger ist in Schweden angesiedelt, im Basisbuch gibt es noch einen zweiten, der in den USA, in Boulder, angesiedelt ist. Aber die Basisgeschichte ist halt tatsächlich diese Loop in Schweden in der Nähe von Stockholm. Im Mälarensee, den gibt es auch wirklich. Wenn man das Buch aufschlägt, sieht man eine total, total coole Karte mit diversen eingezeichneten Sachen. Das ist so angelehnt an die Popkultur der 80er Jahre, die 80er Jahre Filme E.T. und, was einem so in den Sinn kommt. So ein bisschen Kids on Bikes mäßig.
Stranger Things.
Also es ist nicht direkt Stranger Things, aber es geht so in diese Richtung. Es hat so
vom Feeling,
Stil,
ja.
Genau. Das Ganze basiert auf einem Artbook von Simon Stollenhag. Der hat drei Artbooks rausgegeben. Das erste davon ist das Tales from the Loop. Das zweite Artbook ist Things from the Flood, das dann auch noch als Rollenspiel auch verarbeitet wurde, als Fortsetzung sozusagen von Tales from the Loop. Das dritte gibt es noch nicht, ich weiß nicht, ob das noch rauskommt, als Rollenspiel, das ist The Electric State. Tales from the Loop kann man als präapokalyptisch bezeichnen, Things from the Flood ist dann die apokalyptische Seite oder, naja, nee, nicht wirklich apokalyptisch, und Electric State spielt so ein bisschen danach.
Okay.
Ja, das sind so total schöne Sachen. Ich habe auch drei der Bücher mitgebracht, ich habe mir das Basisbuch gekauft und musste dann auch gleich irgendwie erweitern. Das erste ist tatsächlich irgendwie das Haupt. Da ist auch eine Kampagne mit drin und auch verschiedene Arten zu spielen. Man kann halt einzelne Mysterien anspielen als Standalone. Man kann auch eine kurze Kampagne spielen oder die sogenannte Mystery Landscape. Also im Prinzip die Sandbox dazu. Das sind so die drei Spielmodi, die da vorgeschlagen werden.
Mhm.
Genau. Ich kann euch ja mal die Bücher zeigen mit dem Artwork. Das ist total schön. Ne, und dazu habe ich noch zwei Bücher. Das eine ist Our Friends, The Machines and Other Mysteries und das Out of Time. Das sind zwei Kampagnenbände. Das Out of Time ist auch gleichzeitig die Überleitung zu Things from the Flood.
Das Regelsystem ist ein W6-Pool-System, was abgeleitet wird vom Mutant Year Zero,
korrekt? Genau, das ist die Mutant Year Zero Engine, wie es glaube ich auch genannt wird. Dass man halt einen Haufen W6 hat, Poolsystem aus Attribut und Fertigkeit. Nur Sechsen sind Erfolge und es gibt einen Wiederholungsmechanismus. Was ich hier total toll finde, ist, du hast keine Lebenspunkte, sondern du hast im Grunde genommen Konditionen, die Kinder haben können. Sie können auch nicht sterben. Ja? So ein bisschen, Kinder sterben lassen ist ja immer so eine fragwürdige Geschichte.
Mhm.
Nein, eure Charaktere können in diesem Rollenspiel nicht sterben, aber sie können außer Gefecht gesetzt werden. Der Mechanismus funktioniert so, dass ich als Spielleiter ansage, ob eine Probe direkt eine Konsequenz hat, wenn sie misslingt oder nicht. Wenn sie dann gelingt, alles toll. Wenn sie misslingt, hat sie dann eventuell eine Konsequenz. Also man könnte zum Beispiel verletzt sein oder verängstigt oder aufgebracht. Das sind so die verschiedenen Konditionen, die Kinder haben können und die dann Würfelabzüge bringen. Oder ob sie sozusagen beim Misslingen erstmal nur das Misslingen selber als Konsequenz haben. Wenn die Probe misslingt, habe ich immer die Möglichkeit, sie zu wiederholen. Dann bekomme ich aber auf jeden Fall eine Konsequenz. Das heißt, wenn ich eine Probe habe, die beim Misslingen eine Konsequenz mitbringt, und ich wiederhole sie, dann habe ich zwei Konsequenzen.
Okay.
Wenn sie nochmal misslingt. Ja, das könnte man zum Beispiel so handhaben, ich klettere auf einen hohen Baum. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich eventuell keine Konsequenz, weil ich einfach den Baum nicht hochkomme. Ich kann aber zum Beispiel sagen, naja gut, ich schaffe das jetzt nicht im ersten Instanz, aber ich strenge mich nochmal richtig an und ich verletze mich dabei.
Mhm.
Dann wäre der Charakter verletzt, reißt sich irgendwie, schürft sich die Knie auf beim Hochklettern oder rutscht ein Stück ab und reißt sich irgendwo auf und hat dann eben das Problem, dass dann eine Kondition herrscht. Diese Konditionen können abgebaut werden, entweder beim Anker, jedes Kind hat einen Anker, also eine Person, die diesem Kind wichtig ist. Das können die eigenen Eltern sein, das können aber auch, keine Ahnung, beim Rocker-Kid kann das der Typ vom Musikladen sein oder für den Bücherwurm könnte es der Wissenschaftslehrer sein. Das sind so die Anker, die sie haben. Oder wenn die Kids zusammen in ihrem gemeinsamen Versteck sind und sich da Geschichten erzählen oder sich einfach nur irgendwie aufhalten gemeinsam und sich ein bisschen betüddeln gegenseitig.
Mhm.
So. Ne, was auch wieder so ein Aspekt ist, die Spiele erschaffen für ihre Kinder ein gemeinsames Versteck.
Baumhaus.
Zum Beispiel.
Ist so das Erste, woran ich dann denken muss, ne? Baumhaus.
Ne, also das sind Jagdzutaten in meiner letzten Runde zum Beispiel.
Das Piratenschiff irgendwo in einer Höhle versteckt.
Ja, genau. Einen alten Abwasserschacht hatten sie sich auch schon mal ausgedacht. In einer Runde, die ich geleitet habe. Das fand ich auch sehr witzig. Idee,
ja, das ist ja schon fast angelehnt an S.
Mhm, genau.
Ja, man findet viel wieder, was so tatsächlich so aus den 80ern an Serien hängen geblieben ist.
Mhm, genau. Man hat halt für jedes Kind irgendwie so einen Archetypus. Es gibt so verschiedene, die in den Büchern vorgestellt werden. Zum Beispiel, das ist auf Englisch, deswegen gibt es noch nicht. Es gibt es noch nicht auf Deutsch. Es ist The Hick, das ist so quasi das Landei, das man spielen kann. Der kann dann so ein bisschen basteln und dann gibt es irgendwie die Sportskanone, ne? Also den Jock, wie es im Original ist, oder den Rocker oder The Weirdo oder auch das Popular Kid könnte man spielen.
Mhm.
Und das sind dann so die Rollen, die man annimmt. Und jedes dieser Kinder hat halt bestimmte Fähigkeiten, die es besonders gut kann oder wo es halt besonders fokussiert drauf ist. Zudem bekommt jedes Kind ein sogenanntes ikonisches Item, also ein Iconic Item, das immer einen Bonus bringt, wenn es irgendwie sinnvoll eingesetzt werden kann.
Mhm.
Und dieses Iconic Item sollte so ein bisschen von dem Kid selber abhängen. Also ein Popular Kid könnte zum Beispiel sowas wie ein cooles Ding haben, das keiner andere hat. In den 90ern wird dann vorgeschlagen sowas wie ein Pager. Oder du hast als Troublemaker so ein Skateboard. Könntest du haben. Kriegst dann immer, wenn du dann, keine Ahnung, willst weglaufen, willst vor jemandem fliehen, mit deinem Skateboard kriegst du +2. Du willst dich irgendwie einem Erwachsenen entziehen, der dich festhalten will, ziehst ihm eins mit dem Skateboard über, kriegst du nochmal +2. Mhm. So ungefähr, ne? Du machst ein paar Tricks, um andere Kinder zu beeindrucken, dann kriegst du halt +2 darauf durch dein Skateboard.
Ja. Also.
Im Grunde ist es so, dass man, wenn man dieses Spiel spielt, gemeinsam die Charaktere erschafft und auch ein Beziehungsgeflecht unter den Charakteren aufbaut. Das haben ja diese Mutantia 0 Engine Rollenspiele ein bisschen gemeinsam, dass es wichtig ist, wer mit wem irgendwie in irgendeiner Form verbunden ist. Auch das ist hier ein großer Fokus und das ist auch ein bisschen das, worauf das Ganze liegt. Du hast halt so ein szenenweises Spiel, du hast da einmal die Mysterien-Szenen, die auf das Abenteuer selber zählen, du hast aber auch immer so persönliche Szenen für die Kinder. Ne, die Kinder kommen nach Hause, sind zu spät zum Abendbrot, kriegen Ärger mit den Eltern. Es kann sein, dass sie in der Schule Stress haben oder in der Schule irgendwie eine schöne Szene haben. Man hat immer Szenen, in denen halt Konditionen angedroht werden oder nicht angedroht werden und je nachdem, was das für eine Szene ist, kann sie halt das Spiel voranbringen oder auch einfach die Charaktere näher beleuchten. Das fängt schon bei der Charakterschaffung an, indem man nämlich, wenn die Kinder fertig erschaffen sind, gemeinsam Fragen beantwortet. Es gibt einmal Fragen an die Spieler. Zum Beispiel, keine Ahnung, was ist die Lieblingsfernsehserie von deinem Kind? Oder was ist das Lieblingsessen? Oder wie sieht dein Zimmer aus? Oder hast du Geschwister? So Fragen zu den Kindern, die man gemeinsam in der Spielrunde am Tisch beantwortet und die schon aus diesen Archetypen Charaktere, Figuren machen, die irgendwie so ein Bild im Kopf verursachen. Und das finde ich halt, das macht es sehr intensiv und das macht es auch sehr, ja, sehr immersiv. Dann hat man halt auch nochmal so Fragen zur Gruppe, ne? Wie, keine Ahnung, wer hat das Sagen bei euch und. Da macht man sich ja auch schon gemeinsame Gedanken.
Mhm. Ich mag das ja an den Filmen zum Beispiel, dass die Gruppen immer so super zusammenpassen, obwohl jeder der Charaktere halt eben ein ganz anderer Stereotyp ist.
Genau.
Du hast den kleinen dicken Jungen, der am liebsten Schokolade isst, dann hast du den kleinen Brillenträger, der sich mit Computern gut auskennt, dann hast du natürlich das Mädchen, das irgendwie überhaupt nicht reinpasst, aber mit den Jungs rumhängt.
Ja. Und mich hat das halt richtig abgeholt. Ich muss dazu sagen, einer meiner absoluten Top-Lieblingsfilme ist auch seit einigen Jahren Stand By Me.
Genau.
Großartiger Film mit Will Wheaton unter anderem. River Phoenix spielt da auch mit in jungen Jahren. Also wirklich, wirklich großartiger Film. Und das ist eben dieses Ding. Ne? Die Kinder ziehen los, sie hören davon, dass einer gestorben ist und die Leiche noch irgendwo liegen soll. Und sie wollen unbedingt diese Leiche finden. Das ist so das Geheimnis eines Sommers. Und so ein bisschen hat es auch das. Man hat halt so diese Kinder, die auf diesen Inseln leben. Und ne, also in den Melaren. Und gemeinsam irgendwie die Zeit verbringen. Ja? Also das ist so eine, ich sag mal, ganz, ganz ruhige, weite Vorstadt. Also es ist halt nicht städtisch, sondern es ist eher ländlich geprägt. Und die Kinder brauchen ihre Fahrräder, um irgendwo hinzukommen. Und in den 80ern, sag ich mal, war die Kindheit ja generell ein bisschen freier. Ne? Also die Kinder haben irgendwann das Haus verlassen und wenn es dunkel wurde, kamen sie wieder nach Hause. In vielen Fällen, außer man hatte sehr strenge Eltern. Also ich bin ja selber ein Kind der 80er, kann das so ein bisschen nachvollziehen.
Ja, man ging sauber raus und kam dreckig wieder nach Haus.
Mit genau. aufgeschürften Knie.
Das war aber nicht schlimm, genau.
Nee, das war
nicht
in Ordnung.
Meistens genau. nicht, das heißt, man hatte die Hose für gut an.
Ja. Naja, die genau. hat man ja nur sonntags angezogen. Ja. Na, das ist ja.
Es sei denn, das war die einzige saubere im Schrank.
Es sei denn, du bist natürlich noch irgendwie in die Kirche gegangen und nach der Kirche hast du dich mit deinen Freunden getroffen. Dann
ja.
Dinge passieren.
Ja, genau.
Ja, man hat halt so weird stuff. Ne? Es gehen also seltsame Dinge vor. Durch diese Hintergrundgeschichte mit diesen komischen Erfindungen hast du halt, du hast halt teilweise Roboter da rumrennen. Du hast diese, im schwedischen Originalsetting Rijksenergie, das ist so der Konzern oder beziehungsweise der Staatskonzern, der diese Loop betreibt. Für die arbeiten die meisten Leute in der Gegend dann auch. Das heißt, du hast immer so eine Einbindung in diese Szenerie. Ähnlich wie was bei Stranger Things ist, wo denn diese Forschungseinheit, Einrichtung ist, wo auch irgendwie gefühlt alle verarbeiten.
Muss ich gerade an Dark denken mit dem,
genau.
mit dem Kernkraftwerk.
Ja, genau. Das geht auch in so eine Richtung. Ne? Also auch das könnte so ein bisschen, ja, das Out of Time, ohne zu spoilern, der Titel sagt ja schon einiges. Ne?
Ja.
Ja, hat mich nachdrücklich sehr beeindruckt. Wirklich. Sehr. Und ich muss sagen, ich werde da jetzt auch mehr mitmachen. Ich werde das spielen. Ich werde die Kampagne aus dem Buch anbieten. Und diese Kampagne, die ist besonders. Denn es sind vier Abenteuer, die zu einer Kampagne zusammengestrickt werden. Und jedes dieser Abenteuer spielt in einer Jahreszeit. Es beginnt im Sommer. Das ist so der erste Teil, ne? So die Sommerferien. Dann kommt das Herbstabenteuer, das Winterabenteuer und das endet mit dem Frühlingsabenteuer. Das heißt, man spielt den Lauf eines Jahres. Und jetzt nicht nur den Kalenderjahres, aber so eines Jahres, ja, sozusagen eine aller vier Jahreszeiten einmal durch. Das hat mich auch von der Kampagne her sehr beeindruckt und meine Idee, mein Plan ist, 3-4 Spieler dafür zusammenzukriegen. Das erste Abenteuer im Sommer, das zweite im Herbst, das dritte im Winter und das vierte dann tatsächlich im Frühling zu spielen. Das heißt, diesen Sommer werde ich anfangen, die Kampagne zu spielen, zu leiten.
Ja, 2 Spieler hast du schon.
Nee, bin mir da gar nicht so sicher.
Nee, ich meinte auch nicht dich. Ich meinte Svenny. Weil, also ich
habe 3. Anne ist auf jeden Fall auch dabei.
So, also ich finde, sobald ich irgendwie mitkriege, dass ein Film kommt, der so in diese Richtung geht, so gerade Stand By Me zum Beispiel oder die Goonies oder deswegen habe ich Stranger Things auch so gefeiert, weil ich das von der Art her ganz toll finde. Ich mag diese Kinderabenteuer, weil das für mich so ein bisschen, es geht zurück so in meine Kindheit und das ist die Kindheit, die ich gerne gehabt hätte.
Genau, und es ist halt so, dass man nicht mehr, dass halt wirklich kleine Dinge zu großen Abenteuern werden können. Du brauchst nicht die Welt um spannenden, großen, epischen Dinge, um für Kinder spannend zu sein, sondern für Kinder ist es ja schon die große Gefahr, wenn Erwachsene etwas mitbekommen. So. Und das macht es halt interessant, ne? Weil man eben gar nicht so, ja, in vielen so, ja gut, jetzt habe ich folgende Kampfwerte, keine Ahnung, hast du in vielen Abenteuern, das mag ich auch total gerne, ich spiele auch gerne irgendwie so ein bisschen taktische Kämpfe in manchen Rollenspielen aus, aber gerade in diesem geht es halt wirklich darum, ja, weiß ich nicht, wenn die Kinder sich auf den Kampf einlassen, haben sie meistens schon irgendwie verloren. Dann geht es eher darum, zu entkommen oder wegzulaufen oder Schlimmeres zu verhindern.
Ich bin nicht die Zielgruppe.
Ich glaube, wir machen nochmal einen One-Shot.
Und ja, ich will das. Ich lehne es nicht ab, bevor ich es nicht getestet habe. Mhm. Sehr gerne.
Ich glaube, Things from the Flood könnte dich sogar noch mehr abholen
als das. Mag sein. Also am Anfang dachte ich mir so, präapokalyptisch und so weiter. Das, ne, das ist ja durchaus schon so ein Ding. Und ich mag das Jan-Null-System und das ist alles toll. Das Artwork ist auch großartig. Gefällt mir sehr gut. Aber so dieses...
Schaut euch wirklich diese Artworks
mal an. Kinder erleben ihren Sommer und erleben Abenteuer. Und gerade, also ich mochte Stand By Me zum Beispiel früher schon. Ich fand den todlangweilig. Ich
kann den immer wieder gucken.
Ja, ja. Ich auch.
Die Goonies, ja, okay, da bin ich schon dabei.
Das ist meine Schokolade, sag ich dazu nur.
Ich fand aber auch zum Beispiel Stranger Things, was ist jetzt die aktuelle Staffel? Staffel 3, ne?
Ja.
Ja.
Genau, ab Staffel 3. Da wurde es so ein bisschen interessanter für mich. Also das Ende Staffel 2 war okay. Also da so Mitte Staffel 2, ich habe immer noch nicht diesen Hype und alles verstanden. Also das war hochkarätig gemacht. Aber das hat mich nicht interessiert so wirklich. Und dann so am Ende, da passierte dann ein bisschen mehr. Da kam ich dann so ein bisschen mehr, da wurde ich dann ein bisschen mehr abgeholt. Und dann Staffel 3, ja. Aber
wie gesagt, also mich hat Stranger Things gerade in der ersten Staffel richtig abgeholt.
Total.
Also, hinterher, naja, mal gucken, wie die vierte wird. Die sind alle drei nicht schlecht. Aber also die erste, die fand ich richtig gut.
Also total. Ich fand auch den Sheriff super.
Ja.
Der, also großartig.
Der Sheriff, Figur, der war super. Der hat auch eine super Entwicklung.
Ja.
Also so im Gesamten gesehen.
Generell. Also auch alle Figuren. Toll. Top. Finde ich super. Hat mich abgeholt. Also dieses TV-Spielen im Keller... Erinnerte mich echt an früher so ein bisschen, weißt du?
Ist ja richtig, aber ich. Also, genau das ist es zum Beispiel. Es wird immer, wenn man über Stranger Things denkt, ja, die spielen die und die und hin und her. Und wir sagen, ja, aber es ist doch gar nicht spannend, denen dabei zuzugucken, bei etwas, was man selber getan hat. Also, vielleicht fehlt mir dieser Nostalgiefaktor oder vielleicht geht mir der einfach ab. Ich habe keine Ahnung. Das ist, also. Ich glaube, wenn ich bei meinen eigenen Kindern, die nicht vorhanden sind, aber wenn ich bei meinen eigenen Kindern ins Zimmer gucken würde und die würden gerade D&D spielen, dann würde mir das Herz aufgehen. Aber Schauspielern beim D&D zu spielen, weiß ich nicht. Vielleicht ticke ich da anders.
Nee, Geschmäcker.
In Tales from the Loop, in dem Buch, ist übrigens auch eine Liste mit aktuellen Rollenspielen, welche gerade aktuell sind.
Ja.
Also das ist tatsächlich ein Thema, weil das halt auch in Schweden wohl in den 80ern eine extrem beliebte Freizeitbeschäftigung war.
Tatsächlich.
Mhm,
genau. Typisch 80er, ne? Typisch 80er. Also nicht nur Amerika.
In Schweden wohl teilweise fast mehr als in Deutschland. Es gibt relativ viele Sachen, die damals auch schon aus Schweden kamen.
Kann sein. Ich weiß nur, dass sie mit dem Lab sehr aktiv waren und uns einiges an Jahren voraus sind.
Mhm, genau, skandinavisches Lab ist ja auch berühmt, berüchtigt fast schon. Also intensiv.
Ja, aber es wird staatlich gefördert.
Das ist krass, oder?
Das ist super.
Ja.
Total gut. Ich meine, es ist nichts gegen das russische Lab. Also wenn man sich schon mal auf die Mappe hauen wollte. Genau. Nein, aber diese Kampagne, wie gesagt, mit diesen Jahreszeiten, das hat mich total getriggert. Und auch die Idee dann zu sagen, Sommerkampagne, ich starte jetzt dort los.
Also willst du auch im Sommer starten?
Ich starte im Sommer die Sommerkampagne. Ja, sind das Sommerabenteuer.
Okay. Das finde ich spannend.
Es hat ja auch was von Immersion, ne? Ich meine, jeder kennt das, wenn man so im Wohnzimmer sitzt und irgendwie gefühlt die Klimaanlage anmachen muss und der Spielleiter fängt an zu beschreiben, eisige Kälte weht um euch herum. Ihr friert und müsst eine weitere Lage Felle um euch legen und alle denken sich, oh nee, das mag ich mir gerade nicht vorstellen.
Das ist ja auch so schön, saisonal angepasste Abenteuer zu spielen.
Ja.
Womit wir dann auch schon beim Hauptthema werden.
Genau.
Ja.
Habt ihr das schon mal gemacht? Irgendwie ein Abenteuer, das irgendwie passte? Also ich sag mal das Blutabenteuer oder so in der Sommerhitze? Oder?
Also ich habe für Wolsung ein Abenteuer von einem Fan gekriegt, der hat so eine Weihnachtsgeschichte gebaut. In Wolsung selber gibt es zum Beispiel kein Weihnachten im klassischen Sinne. Also es gibt auch keine Religion im klassischen Sinne. Aber er hat so eine Heidengeschichte drum gebaut, über einen heiligen Baum, der von so Waldgeistern verehrt wurde und dieser wurde gefällt oder ist verschwunden. Und dann haben sich angefangen, die Waldgeister zu rächen und wollten diesen Baum wieder haben. Und ja, es war so im Endeffekt so eine leicht angehauchte heidnische Weihnachtsgeschichte. Und die habe ich dann tatsächlich auch kurz vor Weihnachten geleitet. Und dann ging es auch so mit, bei Wolsung hast du das ja häufiger, die Leute lesen Zeitungen, in der Zeitung steht dann hier, Jahrmarkt kommt und Väterchen Frost und so, solche Geschichten kamen halt und Jahreswechsel natürlich und das habe ich dann Anfang Dezember angefangen zu leiten und ja, wir haben das versucht dann vor Weihnachten oder zu Weihnachten durchzukriegen.
Hat es geklappt?
Nein. Hat nicht geklappt, weil meine Runde sich relativ selten getroffen hat und das war auch schon so die Zeit, wo sie so ein bisschen auseinandergefallen ist und dann war, wie es so ist zu Weihnachten, keine Zeit, Familie, Treffen hier, Weihnachtsfeier und dann hast du keinen Termin mehr gekriegt und wir haben es leider nie zu Ende gespielt.
Schade. Schade.
Ja.
Schade.
Was war so dein bestes jahreszeitliches Erlebnis, Matze?
Ich hatte ein sehr schönes Dungeon Slayers Abenteuer, was ihr auch alle frei bei dungeonslayers.de runterladen könntet. Das ist quasi ein Weihnachtsdungeon. Also,
ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. Genau. Also fängt an mit, die Helden sind in der Taverne, haben einen netten Abend und mitten in der Nacht wachen sie auf. Und sie werden quasi von, naja, Feenwesen, wie auch immer, aufgeweckt und ihr seid doch die Helden und ihr müsst uns unseren Herrn, also den Weihnachtsmann, der hat einen anderen Namen, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Okay. Ne?
Der ist verschwunden und ihr müsst Weihnachten retten.
Oh.
Und also nur mal kurz angeteasert, es gibt dann als Gegner sowas wie den Lebkuchenmann und irgendwie ein piratiges Schiff, was mit Zuckerball geschossen auf einen feuert und so weiter und so fort. Also es ist...
Sehr geil, ja.
Bitte nicht ernst nehmen, es ist total super. Also wenn man sich darauf eigentlich... Ich habe das sehr gefeiert.
Das heißt, wenn man da Elfen spielt, kann man auch Zuckerstangen als Waffen benutzen oder...
Ja, cool. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Das finde ich toll. Zum Haken und zum Hinterhaken. Ja.
Genau.
Kann man sich schon gut vorstellen.
Ja. Ja.
Und wenn man seinen Gegner damit nicht erschlägt, dann verpasst man ihm zumindest Diabetes.
Zum Beispiel. Da hast du Zucker.
Hänsel und Gretel oder so, ne?
Ja, genau, richtig.
Wie ist bei dir?
Hänsel und Gretel modern. Totales Highlight fand ich war der Grange, ein Deadlands-Abenteuer, auch frei verfügbar, das im Grunde genommen der Grinch in Deadlands ist, mit einem Twist, also wie es halt bei Deadlands Western Horror so ist, gibt es natürlich irgendwie ein böses Monster zu besiegen und in diesem Fall ist es halt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber quasi der Grinch, den man besiegen muss.
Jetzt sind wir so bei Weihnachten.
Alles nur Weihnachten. Jetzt sind alles nur Weihnachten, ne?
Ja.
Ich hätte auch Ostern.
Ostern und Valentinstag. Der steht jetzt ja uns direkt bevor.
Bloody Valentine Day.
Bloody Valentine's. Nein, ich weiß, dass auf einem roten Spiele mal jemand Kobolds Ate My Baby angeboten hat, allerdings als Cupid's Ate My Baby.
Mhm, stimmt.
Auch das ist etwas, was wir bei uns auf dem Treffen gerne fördern. Das heißt, wenn Leute ein paar angepasste, feiertagsangepasste Abenteuer anbieten, haben wir durchaus auch mal ein Goodie rausgegeben oder mal einen Kaffee ausgegeben oder sowas.
Ja, irgendwas. Wir finden das geil.
Ja.
Das fördert die Immersion und macht das Ganze nochmal ein bisschen besonderer. Also,
genau. Also wenn es gerade zufällig auf einen Feiertag fällt.
Ja, also gerade so diese Valentinstagsdinger oder Ostern oder so. Also ich weiß, bei Dungeons Slayers, da war zum Beispiel ein...
Die Ostereiersuche.
Genau, die Ostereiersuche, genau. Da bist du dann... Also, die haben es halt nett mit reingebaut. Immer wenn du halt von A nach B irgendwo hingegangen bist, dann konntest du halt Eier finden. Es gab ein eigenes Abenteuer da drumherum, wo dann halt das Abenteuer darauf bestand, quasi Eier zu suchen und zu finden. Und konntest natürlich besondere Eier finden und Boni kriegen und Artefakteier. Also es war... Ne?
Alles, was so dazu gehört, ja.
Genau.
Also das mag ich ja zum Beispiel auch an so gewissen Online-Spielen. Ne? Also so, sei es World of Warcraft oder du hast, wenn du so Leute, die vielleicht auf dem Handy spielen, so Clash of Clans oder so, da hast du ja auch immer so saisonale Geschichten. Und da passt das eigentlich auch immer ganz gut, dass sie halt irgendetwas passend zur Jahreszeit rausbringen. Was ich aber gerne mache, ist so genau das Gegenteil.
Okay.
Also es passt nicht unbedingt zur Immersion, aber die Leute freuen sich darüber. Du hast einen total langen, trockenen Sommer und dann leite ich gerne im Abenteuer und es schüttet die ganze Zeit. Weil das, was man so vermisst, Das bringe ich dann gerne halt so mit hinein. Ne? So, das ist das, was wir gerne hätten jetzt. Ne? So, Regen wäre mal schön. Hatten wir ja vor 2 Jahren diesen trockenen Sommer. Ja. Bei mir hat es in den Abenteuern, wir haben sowieso Lyonnais gespielt, also London. Es hat die ganze Zeit geregnet. So. Aber auch im Winter zum Beispiel hatte ich gerne Schneestürme, weil wir keine Schneestürme mehr haben.
Und die Immersion ist schon viel wert. Also ich habe es auch mal bei einem Cthulhu-Abenteuer gehabt. Da war es im Winter und ich habe ein Cthulhu-Abenteuer geleitet. Die Charaktere waren Alkoholschmuggler während der Prohibitionszeit und saßen dann in ihrem Schmuggelfahrzeug irgendwo im Nirgendwo in einem Schneesturm fest. Wer sich ein bisschen mit dem Cthulhu-Mythos auskennt, kann mal nach Issaquah oder dem Wendigo googeln oder sich umschauen. Jedenfalls war es so, dass dann die Beschreibung war, dass nur noch 2 Sterne am Himmel zu sehen waren und diese bösartig bläulich funkelten. Die Charaktere haben es mit Mühe und Not überlebt oder beziehungsweise sind gerade so nicht wahnsinnig geworden, zumindest einige von ihnen. Und am nächsten Tag rief mich einer der Spieler an, der mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Der Witz an der Geschichte war, er war auf dem Weg durch einen dunklen Wald und es fing an zu schneien. Das heißt, er hatte diese Szene und er sagte, ich musste kurz rechts ranfahren, einmal durchatmen, guckte auf den Himmel, ob 2 leuchtende blaue Punkte da sind. Als ich das gesehen habe, als ich die Sterne gesehen habe, war alles gut, ich konnte weiterfahren. Aber er sagte, das war so, du hast ein Horrorabenteuer und im Grunde erlebst du das, was du gerade im Abenteuer hattest, plötzlich selber durch diesen Schneefall schon irgendwie
spooky. Das ist total super, aber zu Joe, bei dir so, wo du gesagt hattest, so in einer trockenen Jahreszeit etwas Regnerisches oder etwas Winterliches zu leiten, ich finde das total schwierig. Ne? Also ich erinnere mich, ich musste mich gerade daran erinnern, wie wir bei dir, Michel, auch einen Cthulhu-Anfang gespielt haben. Berge des Wahnsinns war es, meine ich. Was ja quasi beginnt in diesem super Winter in Chicago der 30er Jahre. Und alles ist zusammengebrochen, alles ist voll mit Schnee. Du kannst eigentlich nicht mehr mit dem Auto fahren oder von A nach B gehen, ist schon ein Abenteuer für sich. Und du hast dann, glaube ich, in kurzer Hose, T-Shirt bei 35 Grad in einer Wohnung, die Ventilatoren liefen und wir hatten Eis in der Hand. Da kam ich nicht rein. Das war so, also das lag nicht an dir, aber das war irgendwie, also dafür hat es bei mir nicht gereicht.
Also so würde ich das auch nicht drehen. Also wie gesagt, schütten im Sommer, es regnet ja im Sommer, ne? Es war ja trotzdem warm. Aber ich fand es in dem Moment passend. Oder wenn wir halt einen relativ warmen Winter haben, dann zu sagen, es schneit. Aber wir haben ja gerade Winter. Also das ist ja das, was eigentlich zur Jahreszeit passt.
Genau.
Aber ich zum Beispiel, ich spiele ja auch so Videospiele. Und es gibt welche, da sage ich, die kann ich nicht im Sommer spielen. Also es funktioniert für mich nicht. Wenn wir schon mal beim Wendigo waren, jetzt müsste ich auf den Titel kommen, du spielst irgendwo im Winter, es ist die ganze Zeit dunkel, es ist so ein Horrorspiel, Kronat zum Beispiel. Du spielst es im Uralgebirge und du hast die ganze Zeit Wolfsgeheul, es schneit die ganze Zeit und das könnte ich nicht im Sommer spielen. Ich muss das im Winter spielen, es muss dunkel sein, ansonsten passt es nicht. Und ich weiß, bei Svenny zum Beispiel ist es so, es gibt gewisse Musikrichtungen, die kann er auch nur im Winter hören, weil das Musik ist, die ihm so einen kalten Schauer in ihm erzeugt. Und er braucht dann auch tatsächlich die dunkle Jahreszeit.
Aber dann wäre es doch toll, das im Sommer zu haben, wenn es einen kalten Schauer erzeugt, oder?
In gewisser Weise ja, aber es passt für ihn dann auch nicht. Ja. Ne? So.
Aber Grünkohl. Grünkohl könnte ich auch nicht im Sommer essen.
So, genau. Ja, gut, aber ich esse
den dicken Hirschbraten.
Im Sommer esse ich ja auch nicht so heftig, deftig wie im Winter. Das ist. Das kann ich, also das mit dem Essen kann ich nachvollziehen, das mit der Musik und den Spielen nicht, weil klar, ich verstehe, vom Ambiente her gibt es viele Spiele, die man entweder bei Tageslicht oder im Dunkeln oder eher auch wirklich intensiv spielt. Das heißt, ich weiß, ich bin jetzt erstmal die nächsten 2 Stunden irgendwie alleine oder so.
Wenn ich überlege, 10 Candles zum Beispiel, jetzt mal in die Rollenspielszene zu gucken, kann ich mir eigentlich kaum im Sommer vorstellen, weil du brauchst es dunkel. Also es ist halt. Du müsstest halt um 12 Uhr nachts anfangen und das ist mir ein bisschen zu spät.
Wir haben es im Spätsommer mal gespielt, auf dem Brot.
Ja, ja.
Und wo es halt gerade dunkel wurde.
Mhm.
Das war eigentlich ganz schön.
Ja.
Das war okay.
Naja, weil es halt draußen langsam dunkel wird, ne? Aber wenn du halt wirklich im Hochsommer, wenn die Sonne irgendwie bis, keine Ahnung, Mitternacht gefühlt den Tag erhält, könnte ich mir das nicht so gut vorstellen. Es sei denn, du hast einen Raum, den du gut abdunkeln kannst.
Ja, und das mache ich zum Beispiel mit Spielen oder so. Wenn ich Bock habe, irgendwas zu spielen, dann Jalousien runter.
Außerdem Jalousien sind was Tolles dafür.
Ja.
Ja, aber trotzdem, also für mich ist das immer so eine Sache von Atmosphäre und es gibt Sachen, die passen da ganz gut.
Ja.
Und dann habe ich das auch gerne so. Also wie gesagt, Kodat im Sommer spielen ist so, weiß ich nicht.
Sowas,
nee, kommst du nicht rein und man hat auch keine Lust. Also ich habe dann einfach keine Lust.
Gut, davon abgesehen, dass ich im Sommer auch nicht, generell nicht so die Lust habe, am Computer zu sitzen, wenn ich auch draußen sitzen kann. Und ja, also ich generell auch im Sommer ein großer Freund davon bin, den Rollenspieltisch nach draußen zu stellen und sich draußen hinzusetzen. Mag ich generell lieber.
Ja, können wir ja mit Tales from the Loop im Sommer machen.
Genau, können wir noch nebenbei grillen vielleicht.
Ja, es kommt immer noch an. Ich bin ja ein Freund von draußen grillen und drinnen spielen. Weil hast drin deine Ruhe. Ne? Draußen fahren sie mit den Autos lang, hast die Nachbarn, die gucken dir dazu. Gut, das ist mir eigentlich Hupe, aber wenn der Nachbar dann sein Rasenmäher anwirft oder keine Ahnung.
Ja, es sind das ja ist so Atmosphäre. Sachen.
Genau.
Genau.
Ja? Ja, genau.
Der Magier mit dem Rasenmäher-Artefakt. Genau. Hab ich oft probiert, aber irgendwie.
Im Herbst wird es anstrengend mit den Laubbläsern, aber ansonsten. Ja, müssen wir ausprobieren. Ich bin ja gerade umgezogen, wie der Sommer sich auf unserer Dachterrasse gestaltet.
Genau.
Wie laut es da ist oder wie die Geräuschkulisse da so ist.
Ausprobieren kann man ja immer mal.
Jetzt haben wir ja so das Saisonale so ein bisschen. Das sind ja so einmal so dieser Aspekt Jahreszeiten und du hast auch den Aspekt Feiertage. Welche Feiertage eignen sich denn für euch besonders für irgendwie besondere Abenteuer? Wir hatten jetzt Weihnachten und Ostern und Valentinstag. Fallen euch da noch andere ein?
Ja, natürlich. Gerade im Horrorbereich Halloween. Ne? So, also das ist mit Halloween kannst du so viel machen. Also weil es auch was Heidnisches ist, so in dem Sinne. Ne? Ist ja nicht unbedingt was christlich angehauchtes. Und bei den meisten Feiertagen ist ja immer irgendwas Heidnisches im Hintergrund. Das passt quasi in jede Welt, ne? Also in jedes System.
Ja. Halloween habe ich tatsächlich auch mal genutzt. Das ist ja auch Halloween ist ja auch zeitgleich mit dem Dia de los Muertos. In Mexiko. Und da habe ich auch mal Dead Ends Abenteuer zugeleitet. Ja. Das habe ich auch tatsächlich am 30. Oktober geleitet.
Das passt auch super.
Ja,
da kann man so vieles machen. Ich weiß noch, ich habe mit Timo mal ein schönes Monster-Massaker-Abenteuer gespielt. Das ist ein eigenes System. Da ging es halt wirklich heiß her. Ich weiß gar nicht, ich glaube, gestartet ist das Ganze in einer Firmenfeier oder sowas, eine Art. Und nachher ist uns Scheiße und alles andere um Ohren geflogen und es spielte sich wie ein Horror-Action-Spielfilm quasi. War großartig.
Und passte dann auch?
Es passte, ja. Mhm. Also es war halt nicht so ein subtiler Horror, es war dann halt wirklich eher Action-Horror. Wir liefen jetzt nicht rum mit der MG und haben irgendwie Monster erschossen. Es war dann wirklich eher, ich springe von A nach B und ich kann jetzt nicht mehr die Wege gehen, ne? War so ein bisschen auch Videospiel-Flair, weißt du? So das Dungeon, was ich dann auch verändert hatte. Und nein, du kannst jetzt nicht den Fahrstuhl nehmen. Und das Treppenhaus, da ist irgendwas zusammengebrochen. Und dann musstest du irgendwie über die Häuserdächer und so weiter. Und im Hintergrund siehst du dann irgendwas Mächtiges erwachen. Ne? Du siehst am Himmel ein Auge. Was?
Es füllt den Horizont. Ja. Dankeschön. Oh Gott.
Ja.
Was ist mit Silvester?
Klar, warum nicht? Neuanfang oder das Jahresende.
Wenn euch noch weitere Feiertage einfallen, sagt uns das ruhig in den Kommentaren.
Oder vielleicht ein paar schöne Tipps für Abenteuer. Also vielleicht gibt es ja irgendwelche runterladbaren, frei zugänglichen Abenteuer oder auch irgendwelche Kaufabenteuer, irgendwelche Empfehlungen von euch.
Zum Beispiel. Oder halt einfach nur Ideen und wir gucken mal, ob wir da nicht selber Abenteuer draus stricken können.
Wenn euch noch andere Feiertage einfallen, die vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben und zu denen man tolle Abenteuer machen kann, also sagen wir mal Ramadan oder ähnliches, ne, ein passendes Abenteuer dazu oder zum Chanukka-Lichterfest oder so, sagt Bescheid.
Genau. Und bis dahin würde ich sagen, spielt schön weiter.
Unbedingt.
Spielt weiter.